ihr weiche Pantoffeln überzustreifen. Karl Drogo verschnürte sich, rief einen Befehl, und Pferde wurden zum Ufer des Flusses gebracht. Kuhollo wurde die Ehre zuteil, der Kalesi auf ihren Silbernen zu helfen. Drogo gab seinem Hengst die Sporen und machte sich auf den Weg den Götterpfad hinab, unter Mond und Sternen. Auf ihrem Silbernen hielt Dani leicht Schritt. Das Seidenzelt, welches das Dach der Halle Karl Drogos darstellte, war heute Abend eingerollt, und der Mond folgte ihn hinein. Flammen sprangen aus drei mächtigen steinernen Feuerstellen jeweils 3 Meter in die Luft. Dicht hing der Duft von brutzelndem Fleisch und geronnener, gegorener Stutenmilch in der Luft. In der Halle war es voll und laut, als sie eintrafen. Auf den Kissen drängten sich jene, deren Rang und Name nicht genügte, der Zeremonie beizuwohnen. Während Dani durch den Eingangsbogen und den Gang hinaufritt, waren alle Blicke auf sie gerichtet. Die Dothraki riefen ihr Bemerkungen über ihren Bauch und ihre Brust zu, grüßten das Leben, das darin ruhte. Sie konnte nicht alles verstehen, einen Satz hingegen hörte sie deutlich heraus. »Der Hengst, der die Welt besteigt«, wurde von 1000 Stimmen gebellt. Trommeln und Hörner schwangen sich in die Nacht auf, halbnackte Frauen drehten sich und tanzten auf den flachen Tischen, inmitten von Bratenplatten und Tellern, auf denen sich Pflaumen und Datteln und Granatäpfel stapelten. Viele der Männer waren betrunken von gegorener Stutenmilch, aber Dani wusste, dass sich heute Abend keine Araks kreuzen würden, nicht hier in der heiligen Stadt, wo Klingen und Blutvergießen verboten waren. Karl Drogo stieg ab und nahm seinen Platz auf der hohen Bank ein. Karl Jommo und Karl Ogo, die mit ihren Kalasars bereits in Vaes Dothrak gewesen waren, nahmen die Ehrenplätze links und rechts von Drogo ein. Die Blutreiter der 3 Karls saßen gleich darunter, und weiter unten Karl Jommos 4 Frauen. Dani stieg von ihrem Silbernen und überließ die Zügel einem der Sklaven. Während Dorea und Iri ihre Kissen ordneten, suchte sie nach ihrem Bruder. Selbst noch auf der anderen Seite der Halle wäre Viserys mit seiner hellen Haut, dem silbernen Haar und seinen Bettlerlumpen aufgefallen, doch sah sie ihn nirgendwo. Ihr Blick wanderte umher, wo Männer, deren Zöpfe kürzer als ihre Männlichkeit waren, auf ausgefransten Teppichen um flache Tische saßen. Alle Gesichter, die sie sah, hatten allerdings schwarze Augen und kupferfarbene Haut. Sie entdeckte Ser Jorah Mormont in der Mitte der Halle, nahe der mittleren Feuerstelle. Der Platz zeugte von hoher Achtung, wenn nicht von großer Ehre. Die Dothraki schätzten das Können des Ritters mit dem Schwert. Dani schickte Jiki, um ihn an ihren Tisch zu holen. Mormont kam eilig und sank vor ihr auf die Knie. »Khaleesi«, sagte er, »ich stehe zu eurer Verfügung.« Sie strich über das dicke Kissen aus Pferdeleder neben sich. »Nehmt Platz und unterhaltet euch mit mir.« »Ihr ehrt mich.« Der Ritter sank mit gekreuzten Beinen auf das Kissen. Ein Sklave kniete vor ihm, bot einen hölzernen Teller mit reifen Feigen an. Ser Jorah nahm eine und biss sie in 2 Hälften. »Wo ist mein Bruder?« fragte Dani. »Er hätte längst da sein sollen zum Fest.« »Ich habe seine Majestät heute Morgen gesehen«, erklärte er. »Er sagte, er wolle zum westlichen Markt, um sich Wein zu beschaffen.«
»Wein?« sagte Dani zweifelnd.
Viserys konnte den Geschmack der gegorenen Stutenmilch nicht ertragen, welche die Dothraki tranken, das wusste sie, und in letzter Zeit war er oft auf den Basaren und soff mit den Händlern, die in großen Karawanen aus Ost und West kamen. Deren Gesellschaft schien er mehr zu genießen als die ihre. »Wein«, versicherte Ser Jorah. »Und er denkt daran, unter den Söldnern, die die Karawanen schützen, Männer für seine Armee zu rekrutieren.« Ein Dienstmädchen stellte einen Blutauflauf vor ihm ab, und er machte sich mit beiden Händen darüber her.
»Ist das klug?« fragte sie. »Er hat kein Gold, um die Soldaten zu bezahlen. Was ist, wenn er betrogen wird?«
Karawanenwächter sorgten sich nur selten um Fragen der Ehre, und der Usurpator in King's Landing würde für den Kopf ihres Bruders gut bezahlen.
»Ihr hättet mit ihm gehen sollen, damit er in Sicherheit ist. Ihr seid seine Leibwache.«
»Wir sind in Vaes Dothrak«, erinnerte er sie. »Hier darf niemand eine Klinge bei sich tragen oder das Blut eines anderen vergießen.«
»Dennoch sterben Menschen«, sagte sie. »Yogo hat es mir erzählt. Einige Händler haben Eunuchen bei sich, hünenhafte Männer, die Diebe mit Seidenfetzen strangulieren. So wird kein Blut vergossen und die Götter zürnen nicht.«
»Dann lasst uns hoffen, dass euer Bruder klug genug ist, nichts zu stehlen.« Ser Jorah wischte sich das Fett mit dem Handrücken vom Mund und beugte sich weit über den Tisch. »Er plante, eure Dracheneier zu stehlen, bis ich ihn gewarnt habe, ich würde ihm die Hand abhacken, sollte er sie auch nur anrühren.« Einen Moment lang war Dany so schockiert, dass ihr die Worte fehlten.
»Meine Eier? Aber sie gehören mir!« »Magister Illyrio hat sie mir geschenkt, als Brautgabe. Wieso sollte Viserys...« »Es sind nur Steine.«
»Dasselbe könnte man auch von Rubinen und Diamanten und Feueropalen sagen, Prinzessin. Und Dracheneier sind noch weit seltener. Diese Händler, mit denen ihr getrunken habt, würden sogar ihre Männlichkeit für einen dieser Steine geben. Und mit allen dreien könnte Viserys so viele Söldner...«